Wenn du so viele Baustellen hast, die offen sind, dann kann dich das auch massiv aussaugen. Dann weißt du irgendwann nicht mehr, wo du anfangen sollst und was jetzt welche Priorität eigentlich kriegt. Also deswegen ich ein großer Freund davon bin, auch erstmal ein Projekt abzuschließen und dann mit dem nächsten zu beginnen.
Goldmann und Pretorius, der Podcast für gutes Online-Business. Heute auf der Agenda:
Digitaler Minimalismus. André Goldmann und ich, Michael Pretorius, haben uns hingesetzt und über unsere Workflows gesprochen. Welche Apps, Dienste und Dashboards haben wir regelmäßig offen und wann überfordern uns Multitasking und die Überinformation an Daten?
Goldmann und Pretorius, der Podcast für gutes Online-Business mit André Goldmann und Michael Pretorius.
Vielleicht hört ihr uns gerade beim Sporteln und habt eure ersten Apps schon offen, habt eure Mails schon gecheckt, 15 Push-Notifications. Und André und ich, wir wollten heute drüber quatschen, was man eigentlich so als Morgenroutine hat als Onliner, was man sich eigentlich morgens ansehen sollte, worüber man über Nacht mal drüber nachgedacht hat.
Ich bin tatsächlich jemand, der, bevor ich nicht meine Tochter in den Kindergarten gebracht habe und im Büro bin, eigentlich so gut wie nie auf sein Telefon guckt. Aus zweierlei Gründen. E-Mails gucke ich mir sowieso erst mittags an, weil ich morgens oder beziehungsweise vormittags halt erstmal das schaffen möchte, was ich mir für den Tag vorgenommen habe, ohne irgendwelche externen Faktoren, die mich irgendwie stören könnten, zu bekommen. Und primär ist es für mich aber auch wichtig, dass ich nicht irgendwelche Push-Notification, die ich sowieso erstmal alle deaktiviert habe oder irgendwelche anderen Sachen mir anschaue morgens, bevor ich überhaupt in der Lage bin zu reagieren, einfach weil mich das oftmals in Stress versetzt. Mhm. Und dagegen kann ich mich auch nicht wehren, weil ich habe halt einfach diesen Drang, dass wenn ich etwas sehe, auf das ich reagieren müsste, dann will ich auch reagieren. Und wenn ich das aber in der Zeit nicht kann, weil ich im Auto sitze oder eben meine Tochter noch in den Kindergarten bringen muss, dann setzt mich das noch viel mehr unter Druck und baut einfach ein Stresslevel auf, was ich eigentlich gar nicht brauche, weil ich sowieso eigentlich, bevor ich nicht am Rechner bin, gar nicht so viel machen kann. Und da vielleicht noch einen ganz guten Artikel, den ich dazu empfehlen kann, den packe ich auch in die Shownotes mit rein. Ich habe mich neulich mal zu dem Thema Smartwatch informiert, also ich habe eine, aber ein älteres Modell und überlege halt, ob ich vielleicht auf ein neueres Modell setzen sollte, wo ich mit auch Telefonempfang habe. Und der Hintergrund ist der, ich wollte mal wissen, wie sich das menschliche Verhalten verändert, wenn man kein Smartphone mehr nutzt, sondern tatsächlich eben nur noch mit der Uhr. Und interessanterweise hat dort eine UX-Designerin mal aus ihrer Perspektive gesagt, wie sie diesen Wechsel empfunden hat. Und das, was sie für sich festgestellt hat, ist, weil sie das sehr, sehr strikt durchgezogen hat, dass sie mit ihrem Smartphone nicht groß losgegangen ist, sondern wirklich nur die wesentlichen Sachen telefonieren und Nachrichten mit der Uhr, das geht ja alles problemlos. Sie hat deutlich weniger Stress gehabt und sie hat vor allem auch weniger Dinge gemacht, die sie gar nicht machen muss. Weil wir wissen ja alle, wie das ist. Wir wollen eigentlich nur mal ganz kurz irgendjemandem auf eine Nachricht antworten und zack, sind wir in irgendeiner App drin und machen noch irgendwas anderes, weil wir das Ding halt eh gerade in der Hand haben. Da können wir auch gleich nochmal gucken. Und ähnlich ging das ihr. Sie hat das so erzählt, sie wollte sich eine Benachrichtigung quasi merken, Reminder-App bei Apple, und wollte sich eigentlich nur was einsprechen, früher auf dem Smartphone, und zack, war sie irgendwo anders mit drin. Bei der Uhr drückst du halt einmal auf die Krone drauf, sagst, was du machen möchtest oder an was du erinnert werden möchtest, und danach ist gut, weil du gar nicht auf die Idee kommst, damit mehr zu machen, weil viel mehr geht ja auch gar nicht.
Ich werde das sofort ausprobieren. Ich habe mir seit ein paar Wochen das Update auf diese Uhr geholt und die hat jetzt auch eine SIM-Karte drin und ich habe das Handy trotzdem immer dabei. Aber in der Tat habe ich mir auch überlegt, das wäre auch mal toll, ohne Handy rauszugehen. Ich komme aber immer noch nicht zurecht mit der Usability von diesen Uhren. Ich finde das Lesen von Nachrichten immer noch umständlich. Ich mag das wahnsinnig gerne in Meetings, einfach nur die Push-Notifications, die wenigen, die ich bekomme, auf der Uhr zu haben, weil ich es den anderen gegenüber höflicher finde, nicht andauernd aufs Handy zu gucken. Und so ein kurzer Blick auf die Uhr, der ist viel unauffälliger, finde ich. Muss nur so ein bisschen dieses Gefühl vermitteln, was mittlerweile auch wieder normaler ist, dass man nicht auf die Uhr schaut, weil es einen pressiert, weil man irgendwo hin muss, sondern weil man eben auf die Uhr guckt, weil da eben gerade irgendwas Kleines als Notification ankam. Aber interessanter Aspekt, den du sagst, dass du dich morgens erstmal nur auf ganz wesentliche für dich private Dinge fokussierst, nämlich deine Tochter und den Kindergarten. Und ich habe rausgehört, du hast sehr viele Push-Notifications abgeschaltet, lässt sie also nicht an dich ran. Und dann kommt aber irgendwann der Moment, wo du die Tür aufsperrst im Büro und dann geht das Notebook an, André. Und was passiert dann?
Dann passiert eigentlich erstmal das, dass ich meine To-Do-App aufmache. Ich arbeite da mit Todoist Und ich habe ja einen Wochenplan. Ich weiß ja, was ich wann schaffen möchte. Und ich habe auch einen Tagesplan, wo ich genau weiß, die und die Main Topics habe ich zu erledigen. Und dann bin ich eigentlich schon happy mit meinem Tag. Ich weiß, dass viele sich den Tag vollpacken mit allen möglichen Sachen. Und wenn die abgearbeitet sind, dann nimmt man das vom nächsten Tag auch gleich und macht da weiter und wundert sich, dass man abends um 10 immer noch im Büro sitzt. Ich habe es etwas anders. Ich habe mir halt Tagesaufgaben gesetzt, die manchmal nach 3-4 Stunden schon erledigt sein können. Aber dann bin ich schon sehr zufrieden mit meinem Tag, weil ich weiß, was ich am Ende der Woche geschafft habe. Und ich weiß, dass ich sowieso theoretisch, mein Tag könnte 48 Stunden haben und ich würde immer noch was finden, was ich machen könnte. Aber ich muss halt aus diesem Trott wegkommen. Und deswegen habe ich mich halt sehr, sehr strikt daran gehalten, dass ich eben mein E-Mail-Postfach und auch Slack erst dann öffne, wenn ich auch diese Aufgaben für diesen Tag abgeschlossen habe. Weil ich weiß, da kommen halt eine E-Mail rein oder ich weiß, dass viele ihr E-Mail-Programm ständig offen haben und ständig ploppt da irgendwas Neues rein. Und das sind manchmal nur so 5 Minuten, aber 5 Minuten in der Ablenkung sind, also ich bin halt Coder, wenn ich halt gerade code, dann brauche ich bestimmt eine Viertelstunde, 20 Minuten, bis ich wieder gedanklich in dem Flow drin steckte, in dem ich vorher drin war. Und das muss man sich mal überlegen, wenn 10 E-Mails am Tag kommen, wie viel Flows ich quasi aufbauen muss. Und wie Zeit ich verloren habe, nur weil mir irgendjemand eine E-Mail geschrieben hat, in der drin steht, okay, dann bis morgen. Mhm.
Also das heißt, deswegen selbstbestimmt, das heißt deine To-Do-Listen-App, Todoist hast du sie genannt, also erst das Tool für euch gleich zum Mitschreiben, ist dein Masterplan. Du hast aber auch wiederkehrende Workflows drin, die dann immer wieder aufploppen, oder?
Na klar. Also ich habe gewisse Teilaufgaben, also gerade in der Website-Optimierung, die kommen halt sowieso ständig. Mhm. Also die kommen teilweise 14-tägig, teilweise wöchentlich und die kommen ja eh rein. Und die muss ich aber auch erledigt haben, weil ich weiß, wenn ich, da kommt dann eine E-Mail und so ein kurzes Zwischenmeeting, was nicht angekündigt war und ich versaue mir meinen Vormittag. Mhm. Und dann schaffe ich es wieder nicht, weil hinten raus sind ja vielleicht andere Themen, die noch irgendwo offen sind oder dann sind vielleicht auch Termine mit drin, weswegen ich mir ganz klare Arbeitsfenster auch, also wenn du meinen Kalender anschaust, dann würde man erstmal denken, oh Gott, wie kommt der klar in seinem Leben, aber das sind teilweise nur Platzhalter, die ich dann mit konkreten Aufgaben fülle oder stell dir das wie einen Container vor. Und den fülle ich eigentlich nur mit den Aufgaben des Tages. Das schützt mich davor, mich zu überbuchen. Weil ein großes Problem bei gerade denen, die online arbeiten sehr, sehr viel und auch bei denen, die viel mit Remote-Kunden zu tun haben, ist, dass sie einfach kein Gefühl mehr dafür bekommen, wenn sie sich das nicht irgendwie mal grafisch irgendwo darstellen, wie viel sie sich eigentlich in den Tag reinlegen. Mhm. Und ich finde, man muss ein gesundes Verhältnis dazu kriegen, was tatsächlich auch in Ordnung ist und was auch ausreicht. Also ich finde, dieses Ausreichen ist da ganz essentiell. Ja. Und bei mir ist es so, dass auch dieses Thema Kommunikation ganz klare Fenster bei mir hat. Auch Meetings. Bei mir, ich mache nicht 1000 Meetings in der Woche, sondern ich habe 3 Meetingsfenster in der Woche. Und wenn die belegt sind, sind die belegt. Und wer dann ein Meeting machen möchte, der muss halt eine Woche warten. Mhm, mh. Das betrifft jetzt nicht aktuelle Projekte, aber schon so gesehen auch. Aber die Kunden, mit denen ich arbeite, sind eigentlich ganz dankbar. Das hört sich erstmal sehr arrogant an, dieser Workflow. Ist er aber gar nicht, weil auch die Kunden sehr dankbar sind, wenn man nicht ständig anruft, weil man irgendwas was Kurzes zu besprechen hat. Weil das, was ich schon bei mir sagte, da sind so 5 Minuten, die mir vielleicht weiterhelfen, die aber auf der anderen Seite den gerade aus seinem Thema herausreißen. Weswegen ich auch solche Telefonate gerne mit Ankündigung bespreche, indem ich mich vorbereiten kann, sodass auch der Gegenüber weiß, ich bin gut vorbereitet auf das Telefonat und auf das Thema und muss nicht dreimal im Gespräch sagen, du, da muss ich auch selber erstmal gucken, ich habe die Daten im Moment gerade nicht im Kopf.
Ja, guter Punkt. Also wenig Meetings, die Meetings wie Terminkalender geblockt, deine Kommunikationszeiten wie Termine geblockt, E-Mails quasi als fast schon so ein No-Go-Channel bei dir, also der so im Hintergrund mal liegt, da kommt was an. Aber ich höre raus, du hast da keine Apps auf dem Smartphone installiert, wo du quasi morgens reinschaust, wo du sagst, okay, welche Notifications sind hier aufgelaufen? Also nur als Beispiel, dass du deine Google Ads App offen hast, um deine Google Anzeigen anzuschauen, dass du dein YouTube Creator Studio offen hast, um zu sehen, was kam über nachts an Kommentaren zu YouTube rein, dass du deine Facebook Seitenmanager offen hast, um zu sehen, was habe ich dann Interaktionen bekommen, morgens um 8.30 Uhr mal kurz bei Instagram reinschauen, schaust in die Nachtstatistiken, wie die Impressionen waren, ob die Follower gestiegen sind, was es für Kommentare gibt, ob du, oh, ich könnte noch 5 Stunden lang aufzählen, was man sich so alles installieren könnte. Da ist nämlich die erste Stunde beim Kaffee schon um morgens.
Ja, genau. Und das ist nämlich genau das Problem. Und wenn man sich das mal dann zusammenrechnet, und ich finde, ich glaube, es war iOS 11 und auf Android gibt es das auch schon Ewigkeiten, so dass die Statistik, was man eigentlich die ganze Zeit mit seinem Smartphone macht. Und wenn man sich das mal anschaut, die durchschnittliche Nutzungszeit ist massiv. Wenn man sich mal überlegt, wie viel Zeit das eigentlich kostet. Vielleicht da auch eine kleine Anekdote. Im Urlaub habe ich mir ein gutes Buch durchgelesen. Das nennt sich Digitaler Minimalismus. Und mag man vielleicht jetzt, du weißt, ich bin nicht auf sozialen Netzwerken aktiv. Das heißt, eigentlich müsste man fast glauben, das wäre für mich nicht wirklich auch ein wichtiges Thema. Es ist aber für mich ein wichtiges Thema, weil auch ich mein Smartphone viel zu viel benutzt habe. Also ich war im Durchschnitt, war ich so am Tag bei 2 Stunden. Mhm. Das betrifft aber alle Geräte, also auch iPad, wenn ich abends auf dem Sofa sitze. Und interessanterweise habe ich mir dann mal im Detail angeschaut, was ich da eigentlich ganz konkret gemacht habe, und ich habe sehr, sehr viel News mir angesehen. Ich war relativ häufig auf Twitter, weil das ist die einzige Plattform, die ich nutze, um auch mich weiterzubilden, was so aktuelle Themen angeht. Und als ich das Buch durchgelesen habe, habe ich damit begonnen, weil ich wusste, dass ich nach wie vor ein Problem habe. Obwohl ich nicht in sozialen Netzwerken drin bin, wusste ich habe ein Problem, was mein Nutzungsverhalten angeht mit diesen Geräten. Weil ich aber, das ist so ein bisschen das Paradoxe. Ich kenne die Bücher, Hooked, ja, und Co. Also ich weiß die Mechanismen, wie wir Menschen dazu bekommen, dass sie immer wieder auf Plattformen kommen, aber ich bin selber Opfer. Es schützt mich nicht davor. Und deswegen fand ich diesen Titel eigentlich sehr, sehr interessant. Ich habe auch einiges über das Buch im Vorfeld gelesen, weil ich bin eigentlich nicht so der Mensch, der irgendwelchen mit so Hokuspokus-Themen, den du irgendwie erreichen kannst. Aber ich wusste, ich habe das Problem habe ich. Und der hat dann eine Strategie erläutert, die im Übrigen auch mit der Smartwatch so ein bisschen dieses Thema, was ich eingangs schon sagte, auch damit einspielt, was da eben Gutes dazu tut, ist, dass man sich eben die Apps nicht, dass man quasi nicht die App her über einen selbst werden lassen sollte, sondern dass man die Apps nutzen darf und auch sollte, aber in einem Kontext, der einem Wert bringt. Auch hier mal exemplarisch. Ich weiß, dass viele ihren RSS-Reader, sofern sie einen nutzen oder auch wenn sie Twitter nutzen, zur Weiterbildung täglich nutzen. Jeden Tag geht man da drauf. Bei mir ist es so, ich habe mir überlegt, okay, warum muss ich das eigentlich machen? Und dann ist halt relativ schnell die Antwort auch da, weil ich ja sonst etwas verpasse, weil der Stream so voll ist. Ich meine, ich folge, glaube ich, nur 50 Menschen, aber auch mein Stream, wenn man sich überlegt, wie viele Leute am Tag was schreiben und ratzfatz sind die Sachen durchgerutscht nach unten. Und eine gute Strategie ist es, sich Listen aufzubauen, in die man ganz konkret gewisse Menschen reinlegt, die man zu diesem Thema als wichtig empfindet. Dadurch habe ich schon mal eine Filterung mit drin, nämlich dass die Sachen, die Themen beispielsweise im Bereich von Content Creation, da habe ich einige Menschen, denen ich folge, die würden aber durchrutschen, weil die oftmals so wie du sehr, sehr kommunikativ sind und pro Woche mehr rausmachen als jemand, der zum Beispiel WordPress-Entwickler ist. Und derjenige, der jetzt, sag ich mal, jeden Tag 3, 4, 5, 6, 20 Tweets raussendet, der drückt den WordPresser, der vielleicht nur 2 Tweets die Woche macht, einfach mal aus meinem Funnel raus. Und damit würde ich vielleicht was Wichtiges verpassen. Und deswegen habe ich mir diese Listen angelegt, passend zu den Themen, die mich interessieren. Dort sind die Menschen drin, die mich interessieren. Und das Gleiche gilt auch für meinen RSS-Reader. Also meine Weiterbildung findet eigentlich nur per RSS und per Twitter und bei einigen ganz wenig ausgewählten Seiten per Newsletter statt. Und diese Seiten und diese Listen, die konsumiere ich nicht jeden Tag, ständig, weil ich weiß, es bringt mir nichts darauf irgendwie, also selbst wenn da irgendeine News drin steht, die wird mich nicht besser machen, wenn ich sie jetzt sofort an dem Tag kontextfrei konsumiere. Die konsumiere ich, so doof das jetzt auch klingt, jeden Samstag, wenn ich einkaufe, setze ich mich eine Dreiviertelstunde in mein Lieblingscafé hier auf der Straße, wo auch mein Büro ist, und dort lese ich ganz bewusst diese Informationen und mache mir meine Notizen daraus. Das heißt, ich mache nicht eine Berieselung, sondern ein ganz bewusstes Hinsetzen, und ich möchte dieses Wissen aufsaugen und auch verarbeiten, weil nur das Konsumieren bringt halt nichts, wenn ich es nicht verarbeite und nicht transferiere auf das, was ich eigentlich damit machen müsste, weil das sind wertvolle Informationen, die ich aber, wenn ich es nur immer mal wieder irgendwie in der U-Bahn oder sowas, dann scrolle ich so durch. Die Pocket nutzen, die haben mittlerweile 2.000-3.000 Pockets, sage ich jetzt mal, also gemerkte Beiträge oder Bookmarks, aber lesen tun sie die nie, weil es einfach in ein Sammelbecken kommt, was quasi niemals voll werden kann, weil es digital ist. Aber sie aber ziehen genau keinen deswegen, Input daraus.
Ja, ich finde das so total faszinierend, was du gerade erzählst mit diesen Listen aufbauen. Ich habe das eine Zeit lang gemacht, dass ich alles, was ich so an Quellen hatte, versucht habe in Listen zu organisieren. Also ganz früher noch in Bookmarks, später in Listen, in Quellen, wie auch immer. Und ich habe ein ähnliches Problem gehabt. Ich habe das mit Podcasts am Anfang gehabt, dass ich so viel abonniert hatte. Und ich habe gemerkt, dass mir diese ganzen Schütten irgendwo volllaufen und dass ich gar nicht mehr nachkomme, Dinge zu konsumieren. Und ich bin News-Junkie, bin so sozialisiert worden. Ich habe jahrelang als Nachrichtensprecher gearbeitet. Da sitzt du in einer Nachrichtenschicht über ganz vielen Quellen und musst die einordnen und versuchst auch dann zu beobachten, wie sich etwas weiterdreht. Und ich habe für mich festgestellt, dass sich dieses Schichtsystem deutlich besser eignet für mich als dieses alles sammeln und irgendwann lesen. Das heißt, ich bin ein großer Freund davon, Dinge in einem Zeitfenster zu verarbeiten, in einer gewissen Aktualität und das zu kombinieren mit einer Recherche Hintergründe. Also beispielsweise, es interessiert mich natürlich schon, wenn irgendwelche Nachrichten reinkommen, die entweder mein Arbeitsleben betreffen oder gesellschaftlich relevant sind, die in Echtzeit zu konsumieren und dann zu überlegen, wie geht die Geschichte weiter, aber eben auch gleichzeitig nochmal zurück zu recherchieren, wo kommt das eigentlich her, wer hat das geschrieben, wie muss man den einordnen und so weiter. Das sind so Sachen, die machen mir Spaß, muss ich dazu sagen. Also ich habe da auch eine Freude dran am Recherchieren und auch am Aufbereiten und an diesem Kuratieren und Kuratieren lassen. Das finde ich auf der einen Seite sehr, sehr angenehm. Auf der anderen Seite mache ich das aber auch mit allen möglichen Notifications genauso, dass ich zum Beispiel schon morgens mir so eine Stunde Zeit nehme, also ich stehe sehr früh auf und meine erste Stunde ist wirklich das Lesen von Kommunikation, die ich verpasst habe. Also ich schaue wirklich morgens rein, was kam nachts über YouTube an Kommentaren, was kam über Instagram an Kommentaren, was kam über Twitter und so weiter und so fort, weil ich nicht alles in Echtzeit konsumieren möchte, was an Kommentaren reinkommt. Ich habe auch ein Tool, das ich dafür immer wieder einsetze, das ich sehr stark teste, gerade SWAT.io, mit dem ich sehr zufrieden bin, mit dem man sehr gut arbeiten kann, dass ich dafür die persönlichen Kalender nutze. Und da kann man so ein bisschen auch einordnen und kann dann genau diesen Prozess wieder fortführen. Wie muss ich diese Kommunikation einschätzen? Muss ich darauf reagieren? Muss ich darauf nicht reagieren? Warum hat jemand das gesagt? Kann ich da helfen? Und so weiter und so fort. Und ähnlich mache ich das auch mit anderen Analysen, dass ich mir zum Beispiel Google Analytics ansehe oder Google Ads und mir oder auch Traffic-Entwicklungen von Websites und von Kanälen mir auch überlege, aha, das hat sich so und so entwickelt, wie könnte das heute weitergehen, wie könnte das morgen weitergehen, warum hat sich diese Zahl, warum hat sich dieser Wert so entwickelt, aber das immer in einem Zeitfenster. Also ich halte relativ wenig davon, alle Analysen zum Beispiel, so ein Social Media Report oder so ein Analyse-Report für ein Websites einfach mal einen Monat lang in so eine Excel-Tabelle laufen zu lassen und dann so monatlich über den Zahlen sitzen und sagen, oh, das war ja ein toller Zeitraum. Also ich finde dieses, das kann man noch machen, monatlich geht noch, aber so halbjährliche Reports oder Quartalszahlen sich anschauen von Websites halte ich für völlig sinnlos, weil ich nicht mehr drauf reagieren kann. Das heißt, diese Zeit, in der ich etwas konsumiere, an Nachrichten, an Meldungen, an Notifications, an Benachrichtigungsfunktionen von Plattformen, ist bei mir in einem Zusammenhang mit der Reaktionszeit, die ich brauche, um an diesen Zahlen etwas ändern zu können oder an diesen Informationen. Also ich habe da gerne auch noch so ein bisschen, ist vielleicht ein bisschen abstrakt jetzt formuliert, aber versuchen wir es mal einfach zu machen. Es bringt mir nichts, wenn ich mir einmal in zwei Wochen YouTube-Kommentare ansehe, wenn das Antworten darauf dann in zwei Wochen nichts mehr bringt. Das würde so wirken, dass man sagt, ey Michael, ganz ehrlich. Genauso, wenn ich sagen würde, ich schaue einmal im Vierteljahr in meine E-Mails rein. Das könnte ich auch knicken, ja. Aber ich habe mir zum Beispiel ein Zeitfenster gesetzt, ich schaue zweimal am Tag in meine Mails, morgens und abends oder am Nachmittag nochmal. Das liegt einfach daran, dass ich wahnsinnig ganz oft, dass ich in der Regel Workshops gebe, wo ich mit meinen Kunden zusammensitze und wahnsinnig fokussiert bin und dann nicht telefoniere und keine E-Mails lese. Das heißt, für mich sind so Anreisezeiten, Frühstückszeiten, dann so der späte Nachmittag, sind für mich so die E-Mail-Zeiten, dann kann ich da reagieren und das ist für mich das Zeitfenster. Aber dieses, ich brauche eine Push-Notification, wenn der und der schreibt oder das und das passiert, davon habe ich Abstand genommen und ich halte auch nicht viel davon, dann, wenn Leute mich per E-Mail nicht erreichen, dass sie dann telefonieren oder WhatsApp schicken und dann die Facebook-Message hinterher, weil sie glauben, sie kriegen jetzt schneller von mir eine Antwort. Das habe ich sehr, sehr schnell abgeschaltet, so ein Reaktionsverhalten. Da muss man sein Gegenüber auch ein bisschen erziehen, dass man sagt, hey Freundchen, also nee, bloß weil du jetzt mich per E-Mail nicht erreicht hast, wird der Telefonanruf und die WhatsApp nicht besser werden. Ja, es gibt Dinge, die eskalieren, es gibt Dinge, die sind extrem wichtig, die sind dringend und insofern ist es dann manchmal auch schlecht, wenn man das nicht sofort erreichen kann. bringen. Aber dadurch, dass ich meine Leute so erzogen habe, dass diese Kanäle eben auch nichts bringen, habe ich dann eben doch noch so ein paar Backdoors, wie man mich erreichen kann, wenn es wirklich massiv dringend ist. Und das wissen die wichtigen Menschen auch. Also auch so ein bisschen noch Kollegen und Kolleginnen im Hintergrund. Ja. Also das sind so ganz wichtige Punkte.
Das ist, was du gerade sagst, ist natürlich immer ein wichtiger Aspekt. Auch bei mir ist natürlich so, ich habe einige Projekte, wo es wirklich kritisch ist, wenn ich nicht erreichbar wäre. Ich habe eigentlich auch mit allen Kunden ganz klare abgesteckte Workflows, dass wenn wirklich die Hütte brennt, dann brennt, wenn sie beim Kunden brennt, dann brennt sie auch bei mir. Also exemplarisch ein Shop, den ich entwickelt habe, ist warum auch immer nicht erreichbar und kann kein Geld produzieren. Dann brennt auch meine Hütte, logischerweise. Und für die Fälle, die haben, ich habe zwei, auch das vielleicht ist ein Teil meines Workflows. Ich habe ein Smartphone, mit dem ich zwei Handynummern betreiben kann, parallel. Und ich habe eine Telefonnummer, das ist quasi die Notfallnummer für Kunden, eine Mobilnummer. Und die wissen, die können mich da wirklich auch nicht Tag und Nacht, doch Tag und Nacht anrufen, je nach Fall. Wenn eine E-Mail kommt, und ich glaube, das ist eigentlich schon mal ein sehr, sehr guter Indikator, wenn etwas Dringendes per E-Mail kommt, dann kann das nicht so dringend sein. Weil man nicht davon ausgehen kann, dass man per Echtzeit quasi jeder seine E-Mails liest.
Ja, ist richtig.
Also ich würde niemals glauben, wenn ich etwas ganz, ganz Dringendes habe, dass wenn ich eine E-Mail kriege, ich auch quasi 5 Minuten später die Antwort habe. Das wäre nicht mal ansatzweise meine Vorstellung. Sondern wenn ich etwas Dringendes möchte, dann muss ich einen Hörer in die Hand nehmen. Und das ist das Einzige, das hilft. Und eine Sache, die du gesagt hast, und ich fand das gar nicht so abstrakt, was du meintest, war nämlich so diese, wie du reagieren musst, weil das natürlich vollkommen sinnfrei ist, nach 2 Wochen auf einen YouTube-Kanal zu antworten erst oder auf einen anderen Kommunikationskanal. Ich glaube, man muss immer auch so seine Workflows an die Zähigkeit der und die Beweglichkeit der Themen anpassen. Also exemplarisch, wenn ich einen Kanal bediene, wo Kommunikation essentiell ist, dann kann ich natürlich nicht einmal in der Woche sagen, ich kontrolliere meine Kommentare und antworte. Mhm. Das ist nicht zeitgemäß und das erwartet auch niemand, der irgendwo einen Kommentar hinterlässt. Wenn man aber wirklich Inhalte konsumieren möchte, wie in meinem Fall, wo sich teilweise gerade in der Webentwicklung, da ist alles sehr, sehr, da passiert sehr, sehr viel. Aber es ist nicht so, dass man irgendwie jeden Tag 3, 4 Meldungen kriegt, weil sich irgendwas verschoben hat oder weil irgendwas bahnbrechendes Neues rausgekommen ist.
Aber es ist auch ein guter Hinweis von uns beiden hier. Also wenn ich jetzt das von dir und mir zusammenfasse, dann kommt da eigentlich so ein Learning bei uns beiden raus. Versuche nicht mehr Informationen zu sammeln, als du verarbeiten kannst in dem relevanten Zeitfenster.
Genau, was ich zum Beispiel gemacht habe früher, es war so in den ersten Schritten, wo ich mich mit dem Thema auseinandergesetzt habe, habe ich sowas wie Pocket und auch ich war mehr oder weniger, mittlerweile nicht mehr, sehr aktiver Medium-Leser. Mhm. Kennst du die App?
Medium und Pocket sind ja zwei Apps für RSS-Feeds und Nachrichten.
Medium.com. Und dort gab es auch da gab es sogar 2 Listen. Es gab Bookmarks und dann gab es, glaube ich, Favoriten. Also gab es so 2 Varianten. Nee, ein Archiv gab es und Bookmarks. Und ich habe halt aufgehört, Sachen zu bookmarken. Also zum Beispiel da auch, ich empfinde das rückwirkend als ein riesiger Schritt in die richtige Richtung. Wenn ich etwas auf Medium gefunden habe, was mich interessiert, da war früher so mein getriebener Workflow, ich lege mir das in meine Bookmarkliste zum Späterlesen. Und dann gleich das nächste gesucht, irgendwas was Passendes. Ich habe dann aber gesagt, naja, aber ich gucke es mir nie an. Also machen wir Folgendes, diese Bookmark-Funktion, die streiche ich aus meinem Kopf. Entweder das Thema ist für mich wirklich relevant und interessant, dann lese ich das gleich in dem Moment, wo ich es habe. Oder ich schließe die App, um sie beim nächsten Mal beim Öffnen genau wieder diesen Artikel zu haben. Weil ich meine, es gibt Situationen, wo du es einfach mal nicht schaffst, den jetzt gerade zu lesen oder gedanklich bist du nicht in der Lage dazu. Aber ich habe dann bewusst gesagt, ich schließe diese App, so wie sie jetzt ist, damit ich sie beim nächsten Aufmachen diesen Artikel wieder habe. Und ich muss den zu Ende lesen, wenn ich diese Information haben möchte, bevor ich irgendeinen anderen Beitrag öffne.
Ja. Ich fand übrigens interessant, was du vorhin mit dieser Bildschirmzeit gesagt hast. Ich habe das, es gibt ja diese Funktion, hast du gerade erwähnt, bei den Smartphones, dass man auch sein Handy dann sperrt nach einer gewissen Stundenanzahl. Und ich habe das bei mir eingestellt auf 2 wesentliche Funktionen. Ich habe gesagt, von 22 Uhr abends bis 6.30 Uhr ist quasi Screentime-Sperre. Das heißt, es gibt nur noch ganz wenige Apps, wie zum Beispiel das Telefon. Die dürfen durch, aber es gibt keine Facebook Messenger, es gibt kein WhatsApp, es gibt keine YouTube Creator Notifications, kein gar nichts. Und das Handy ist relativ ruhig die Nacht über. Das ist also sehr, sehr schön, weil wie gesagt, es kommen nur Anrufe rein und SMS kommen rein. Aber das ist ein Thema, das ich wie gesagt auch auf diesem, also das ist für mich so Family. Ja? Und das muss man auch nicht sofort lesen. Dann geht um 6.30 Uhr die Lampe wieder an, aber ich bin ganz oft vor 6.30 Uhr schon unterwegs. Das heißt, ich merke zum Beispiel ganz oft, dass ich so Zugfahrten habe, wo ich in der Früh oder Flüge habe, wo ich in der Früh um 5 schon unterwegs bin. Und das ist für mich ein wohltuendes, zu sagen, die Apps sind alle noch gesperrt. Da ist nicht schon fort alles da. Das heißt, wenn dieser Morgenstart ist entspannter. Und ich kann dann sehr, sehr selbstentscheidend reagieren und kann sagen, ich möchte, dass ich diese App jetzt ansehe und habe dann wieder diesen Modus Kaffee trinken, Desktop aufmachen, okay, was kam jetzt rein, was schaue ich mir bei Analytics an. Aber ich habe nicht das Gefühl, dass ich sofort von diesen Apps überhäuft werde. Und ich finde 6.30 Uhr, da dürfen die Apps schon langsam wieder angehen. Ja? Aber auch da kommen keine Push-Notifications rein, sondern ab da komme ich überhaupt erst in diesen Modus rein, dass man das aufmacht. Ich habe festgestellt, dass man sonst nämlich den ganzen Morgen an diesen Apps dranhängt und dann oder auch nachts nochmal schaut, was ist hier passiert, was ist da passiert, und das ist nicht besonders gut. Die zweite Geschichte ist, ich habe die Anzahl der Notifications massiv dezimiert. Also es gibt nur ganz wenige Apps, die Notifications senden dürfen, und das sind die auf die Uhr dürfen. Das sind also
die auf die Uhr dürfen,
also auf die Apple Watch,
ja? Ja.
Wo ich sage, das ist das, was ich in Meetings auch lesen möchte. Und das ist zum Beispiel tagsüber, ist das alles, was so SMS, WhatsApp und sowas in der Richtung ist, aber auch Facebook Messenger, so dass ich aber auf der Uhr nur sehe, ach, guck mal, der André hat geschrieben. Und dann habe ich aber so zwischen den Augenwinkeln auch mal Zeit, kurz zu sehen, was waren so die ersten zwei Zeilen. Und wenn da nicht drinsteht, der Baum brennt, dann ist es auch wieder weg. Und das entspannt ungemein. Ne? Ansonsten ist es aber in der Tat wirklich so ein Set an Apps und Plattformen, in die ich wirklich jeden Morgen reinsehe. Und auch nochmal so am späten Nachmittag, die ich wie E-Mail behandle, also wo ich wirklich auch nochmal die Zahlen mir ansehe. Ich finde zum Beispiel auch so Anzeigenbudgets, die irgendwo durchrennen, wenn man Anzeigen schaltet in sozialen Netzwerken oder bei Google, dann ist das nichts, was ich 4-5 Tage rumliegen lassen möchte, sondern ich würde gerne wissen, wie diese Plattformen mein Geld verbrennen. Und das möchte ich also nicht so einfach on the run haben. Auf der anderen Seite ist es aber auch nichts, wo ich jetzt sage, das schaue ich mir morgens mal an, dann ist gut. Sondern auch das ist für mich ein Termin im Kalender, beziehungsweise so ein fester Workflow, wo ich sage, das ist so meine Vormittags-Morgen-Routine, wo ich vor Terminen in solche Sachen reinsehe, ob das alles okay ist oder nicht. Und wenn ich selber dazu keine Zeit habe, dann suche ich mir dafür jemanden, der das für mich macht, quasi in Stellvertretung. Das zweite ist, dass Termine sind bei mir, ich bin ganz großer, ich werde richtig aggro, wenn jemand Termindisziplin nicht einhält. Ich sage, wenn wir einen Termin um 10 haben, haben wir um 10 einen Termin und nicht um 10 nach 10 und nicht um 9:45 und auch nicht um 5 vor 10, sondern wir haben um 10 einen Termin. Da bin ich extremer Spießer, weil ich gerne mich auf Termine vorbereite, auch kurzfristig, und weil ich gerne auch in Terminen dann anfange und dieses, ja, ich habe noch kurz einen Call gehabt, ja, ich habe noch das und das gemacht. Ich plane mir Pufferzeiten vor Terminen, damit ich das genauso mache, dass ich fokussiert und vorbereitet in einen Termin reingehen kann und dann auch nicht der Letzte bin, der reingeht. Das war früher bei mir anders, und ich habe einfach festgestellt, dass die Arbeitsweise seitdem besser ist. Na, das ist also eine gute Geschichte. Und ich plane mir auch Aufgaben als Termin. Also ich habe auch, du hast mir dieses To-Do-Ist empfohlen, ich habe das mal mir angesehen, ich komme damit gut zurecht, aber ich habe trotzdem weiterhin meinen Kalender, in dem ich mir Aufgabenblöcke plane. Und da sind zum Beispiel auch Sachen dabei wie unser Podcast, wo wir sagen, jetzt hier die Aufzeichnung. Das ist für mich einfach ein fester Zeitslot im Kalender. Und solche Sachen mache ich zum Beispiel wahnsinnig gerne morgens oder am Vormittag. Ich finde, sich den Tag zu zerreißen mit solchen Dingen ganz, ganz schlimm. Das heißt, ich habe zum Beispiel davon Abstand genommen, solche sogenannte Lunchdates zu machen, also wo man sich zum Mittagessen oder zum Vormittag trifft. Sondern ich bin ein Mensch, der sagt, du kannst dich mit mir in der Früh um 8.30 Uhr treffen, gerne zum Frühstück. Oder nochmal hinten raus, so um 17 Uhr, 16 Uhr irgendwas. Aber dann ist der Tag nicht für mich so zerrissen, sondern ich kann zwischendrin fokussiert an einem Thema arbeiten. Und ich habe ein zweites noch für mich wichtiges Thema entdeckt die letzten Jahre, womit ich am Anfang so ein bisschen auf Widerstand gestoßen bin bei meinen Kolleginnen, Kollegen, aber auch Geschäftspartnern, ist, dass ich gesagt habe, ich arbeite nur, meine minimale Zeiteinheit ist ein Tag. Ich arbeite an einem Thema einen Tag. Und das hilft ungemein, sich zu fokussieren, weil es bringt mir ja nichts, mich jetzt eine Stunde in meinen Google Ads zu setzen und da ein bisschen was rumzuklicken oder zu optimieren, sondern überlege ich mir wirklich an einem Tag, was kann ich heute tun, was kann ich aufsetzen, kann da innerhalb des Tages auch schon mal dann in die Umsetzung gehen, Formate entwickeln, kriegst vielleicht schon sogar die ersten Insights, also bei manchen Anzeigen, die sehr schnell losrennen, sieht man das, auch bei Facebook und Instagram Ads, da geht das schon sehr, sehr schnell. Genauso aber auch Content-Umsetzung, es bringt nicht, sich jetzt eine halbe Stunde zusammensitzen, wie könnte der Podcast aussehen oder wie könnte mein Blog aussehen oder wie könnte dieses Magazin oder sonst was aussehen, sondern wirklich so ein Zeitfenster von einem Tag, habe ich für mich festgestellt, man hat so diesen Wunsch, heute etwas fertig zu kriegen. Und vielleicht ist auch das so ein bisschen meine Vergangenheit aus einem redaktionellen Alltag, wo ich als Reporter unterwegs war oder als Nachrichten- oder Wirtschaftsredakteur, wo ich diese Schicht hatte, Schichtdienst, das war unheimlich entspannend, und also nicht entspannend, das war stressig, aber es war wahnsinnig zufriedenzustellend, danach etwas fertig zu haben. Und dieses frustrierende Gefühl, immer irgendwas offen zu haben, das ist das, was einen sehr, sehr leer saugt und was im Digitalen natürlich wahnsinnig leicht ist, weil immer irgendwas offen ist. Und deswegen sind so Zeitfenster, sich zu bauen, in denen man Dinge fertigstellen kann, wahnsinnig zufriedenstellend.
Und das, was du gerade ja auch sagst, ist das Thema, so Sachen offen zu haben. Wenn du so viele Baustellen hast, die offen sind, dann kann dich das auch massiv aussaugen. Das ist halt ein enormer Druck, den du da hast, weil wenn du halt weißt, du hast irgendwie noch 15 offene Projekte, dann weißt du irgendwann nicht mehr, wo du anfangen sollst und was jetzt welche Priorität eigentlich kriegt. Und wenn dann auch noch 3, 4 von den Projekten die Ansprechpartner zeitgleich anrufen, weil sie wissen wollen, was denn mit dem Projekt ist, dann kann das sehr, sehr unangenehm werden und kann einen sehr, sehr schnell auch in eine Richtung treiben, die sehr ungesund ist. Also weswegen ich ein großer Freund davon bin, auch erstmal ein Projekt abzuschließen und dann mit dem nächsten zu beginnen. Was nicht heißt, dass man mal so 2, 3 Projekte parallel hat. Ich meine, jeder hat ja auch mal mehrere Sachen im Beruf, ob als Selbstständiger, als Angestellter, ist vollkommen dahingestellt. Aber ich glaube, es ist wichtig, ist einfach nicht zu viele Baustellen gleichzeitig offen zu haben, sondern wirklich auch zu sagen, ich mache erst das eine fertig und dann kümmere ich mich um das nächste.
Ja, also ich glaube, Projekte parallel haben, das ist, glaube ich, völlig normal, das haben wir alle, aber dieses in Zeitfenstern arbeiten geht ja auch wieder auf das, was ich vorhin gesagt habe. Ich nehme Informationen auf, so viel, wie ich sie verarbeiten kann und in dem Zeitfenster, wo ich reagieren kann. Da ist so dieses, auch so ein Workshop-Format, ein Arbeitsformat, ein Tag an ein Thema, finde ich hervorragend organisierbar, was ja nicht heißt, dass man nicht am nächsten oder übernächsten Tag nochmal an dasselbe Thema gehen kann oder mal einen Tag lang zwischendrin 2, 3 Tage ein anderes Projekt nimmt und dann wieder daran zurückkehrt. Also das ist so ein Punkt, das hat ja so ein bisschen was auch von Agilität und von Sprint. Na, also zu sagen, ich schaue mir jetzt ein Thema an, ich gehe da rein und dann gehe ich morgen wieder dran, als zu sagen, wir müssen da jetzt wasserfallartig die nächsten 12 Wochen an diesem Thema arbeiten und das ist jetzt so das Thema. Also deswegen so einen kleinen Marathonlauf zu machen. Ich bin auch ein Riesenfreund von so Hackathons, also Hackathon-artiges Arbeiten, zu sagen, wir machen jetzt 2 Tage, einen Tag, gehen wir an dieses Thema ran und dann sind wir da durch und dann lassen wir es ein paar Tage wirken. In den Plattformen und dann schauen wir uns nochmal an, was haben wir erreicht, was hat funktioniert, was hat nicht funktioniert. Also auch ein großer Freund von Fail-Mail. Also ich schreibe wahnsinnig gerne Mails an Kollegen und Kolleginnen, was nicht funktioniert hat, damit wir dann daraus die Erkenntnisse gewinnen. Und freue mich auch total, wenn mir andere sagen, ey Michael, das war eine doofe Idee, weil das ist wertend, aber das war eine Idee, die nicht funktioniert hat. Oder das war eine Idee, die hat so und so funktioniert und an der Stelle nicht. Also nicht wertend ist doof, sondern hat übrigens nicht funktioniert. Also das ist ein bisschen wie Hefeteig. Ja? Also ist nicht aufgegangen oder ist aufgegangen, aber das heißt nicht doofer Hefeteig.
Ja.
Mensch, jetzt haben wir uns ein bisschen verzettelt, das macht aber gar nichts, ich finde es toll. Also vielleicht seid ihr jetzt auch mittlerweile alle weg, aber für die, die noch dran sind, wir wollten eigentlich die Podcast-Episode ja starten mit, welche Apps können wir euch empfehlen, welche Dashboards, welche Workflows, die ihr am Anfang aufmacht. Und jetzt habt ihr relativ schnell gemerkt, dass unsere Empfehlung ist, macht einfach das Zeug einfach zu. Ja? Also, schaut euch, dass ihr das so organisiert, dass ihr euch nicht überhäufen lasst von Dingen.
Ja, ich glaube, es ist eigentlich eher ein Bewusstsein zu bekommen und es vor allem auch zu akzeptieren, dass wir einfach, obwohl wir digital arbeiten, obwohl wir eigentlich diese ganzen Dinge oftmals auch machen, die andere konsumieren sollen, dass wir uns selber eingestehen müssen, dass wir nur Herr über die Lage werden können, wenn wir einfach auch sagen, okay, wir wissen, auch wir haben hier diese Probleme. Und ganz, ganz schwierig finde ich immer diese Thematik, wenn Menschen, die ständig zum Telefon greifen, es nicht wahrhaben wollen, dass sie ein Stück weit süchtig sind.
Das ist das
neue Rauchen. Für mich ist das definitiv das neue Rauchen. Ich war jetzt Rock'n'Park, wenn du dir anschaust, wie viele Leute da in der Gegend stehen, ja, jetzt weiß ich, jetzt habe ich wieder die Zeitlosigkeit kaputt gemacht, aber Rock'n'Park ist jedes Jahr. Wenn du dir anschaust, wie viele Leute da auf ihr Smartphone gucken, während eines Konzertes, das ist für mich, es geht nicht. Also, und ich glaube einfach, das ist aber diese Sucht, die von innen kommt. Wir könnten ja was verpassen. Statt den Moment zu erleben und zu genießen, müssen wir teilen, wo wir gerade sind, oder müssen wir gucken, was so gerade passiert auf der Welt.
Ja, das ist ein bisschen diese Unverbindlichkeit des Lebens. Es könnte ja woanders gerade noch ein bisschen spannender sein, die wir aber alle so ein bisschen haben. Das ist früher der Fernseher gewesen, das ist das Radio, das ist die Zeitung, wir wollen ein bisschen woanders reinschauen. Und ich finde es auch nicht schlimm, also um da aber jetzt eine Lanze zu brechen für die Onliner.
Es gibt einen riesigen Unterschied, Michael.
Ja, welchen?
Es gibt einen riesigen Unterschied. Das Fernsehen reagiert nicht darauf, wie wir interagieren mit dem Gerät. Das Smartphone ist intelligenter als jeder Mensch. Und es reagiert auf das Verhalten des Menschen und holt dich immer wieder zurück. Das kann ein Fernseher nicht. Der kann dich zwar auch süchtig machen, wenn du halt weißt, deine Sendung, die kommt immer zur gleichen Uhrzeit, aber danach machst du halt irgendwann auch mal aus. Das Smartphone holt dich aber zurück. Und das ist in meinen Augen das erste Gerät, was so tiefen Einfluss hat auf das, wie wir leben.
Da hast du sicherlich recht. Also da gebe ich dir recht. Ich wollte letztendlich nur den Gedankengang hegen, dass ich es nicht schlimm finde, auch zu zweit, zu dritt nebeneinander zu sitzen und auf die Smartphones zu gucken, wenn jeder nochmal in diesen Netzwerken, Plattformen auch mit anderen wiederum kommuniziert. Also genauso wenig, wie ich es schlimm finde, dass ein Ehepaar am Tisch sitzt und jeder liest seine Zeitung, finde ich es nicht schlimm, wenn man zusammensitzt und jeder hat so mal kurz seine Minuten, seinen Moment, wo er sich mit anderen Sachen beschäftigt. Also ich bin da jetzt nicht so dogmatisch, ich sage, wenn man zu zweit sitzt nebeneinander oder wenn man auf einem Festival ist, dann darf man sich nicht anschauen, was auf dem Smartphone passiert. Weil ich zum Beispiel, wenn du jetzt auf so einem Festival bist, würde ich mir die Instagram-Bilder anschauen, was andere da gerade erlebt haben. Vielleicht ist dieses Festival ja so groß und ich habe eine andere Perspektive gar nicht gesehen. Jetzt sagst du natürlich vielleicht, das kann ich mir nächste Woche, wenn ich zurück bin, auch ansehen, aber jetzt habe ich ja gerade diesen Moment der Emotion. Also insofern, da habe ich so ein bisschen mehrere Herzen, die meiner Brust schlagen, weil ich auf der einen Seite dieses mit dem Smartphone die Welt entdecken auch manchmal ganz interessant finde, statt die Welt nicht entdecken, weil man aufs Smartphone guckt. Ich glaube, das ist auch nochmal so eine Weise, wie man es nutzt. Da würde ich es also jetzt nicht am Gerät festmachen.
Ja, definitiv. Und am Ende liegt es ja immer auch an einem selbst.
Genau. So, jetzt haben wir euch, jetzt muss noch was auf die Shortliste, beziehungsweise auf die Website-Empfehlung. Also es kam eine App vor, die nanntest du Todoist. Das ist eine App mit To-Do-Listen-Verwaltung, wo man Workflows planen kann, wo du dir den Tag einstellst. Ich habe gesagt, ich bin Kalender-Fuzzi, ich nehme meinen Outlook her und habe übrigens auch meinen Kalender buchbar gemacht. Also auf meiner Website pretorius.com/termine kann man meinen Kalender sehen. Man sieht nicht, wann ich was vorhabe, man sieht aber, wann ich Zeit habe und dementsprechend kann man sich da Termine buchen. Das hilft mir auch, diese Kalendergeschichte so umzusetzen und da gibt's mit wenigen Ausnahmen auch nur diese Tagesformate. Also auch das habe ich so als Tool für mich eingebaut. Natürlich die Apps auf dem Handy installiert für alle möglichen Plattformen, aber ich bin immer noch großer Fan davon, auf die Websites zu gehen. Und ich habe eine Zeit lang auch, war ich großer Fan von dieser Plattform If This Then That. Da kannst du tolle Sachen machen. Du kannst sagen, wenn das eine passiert, soll das andere ausgelöst werden, so Triggermeldungen. Also wenn der Server nicht geht, soll hier eine Benachrichtigung kommen. Oder wenn zu einem gewissen Hashtag was getwittert wird, dann soll er das hier da reinladen. Nehme ich immer noch her, allerdings sehr, sehr gezielt, nämlich zum Beispiel fürs Monitoring, wenn ich mir ansehe, wie sich ein gewisser Hashtag über mehrere Wochen entwickelt. Dann ist das so für mich so eine Langzeit-Monitoring-Geschichte. Oder wenn ich gewisse Dinge automatisieren will, das, was in der Plattform gepostet wird, soll auch da gepostet werden. Könnt ihr euch gerne mal ansehen, If This Then That. Würde ich euch aber nicht empfehlen als, oder zumindest aus meiner persönlichen Weise nicht empfehlen, als so eine Art Dashboard morgens zu sagen, wann immer was passiert ist, plupp, geht die Notification von If This Then That aus an.
Was man sehr gut machen kann, um so ein Dashboard oder zumindest mal so ein Center daraus zu bauen, ist, was ich sehr, sehr häufig mache, ist, dass ich Websites mit Slack verbinde. Also wir haben da Konnektoren gebaut, die zum Beispiel bei Serverausfällen direkt in Slack reinpushen. Mhm. Und Slack ist die einzige Nachricht neben der Nachrichten-App bei mir auf dem Telefon, wo ich die Nachrichten auch in Echtzeit erhalte. Mhm. Da habe ich einige Channels eben für freigeschaltet, dass ich eben weiß, okay, wenn hier wirklich irgendwie die Hütte brennt bei irgendeinem Server oder bei irgendeinem Problem, dann kriege ich in Slack eben entsprechend die Notification und eben auch den Hinweis, dass es so eben so ist. Und das im Übrigen jetzt, um so ein paar Tools nochmal zu nennen, es gibt gerade zum Thema Website-Optimierung, Website-Monitoring, gibt es Little Warden. Das ist ein Tool, mit dem du solche Sachen wie zum Beispiel SSL-Zertifikat ist abgelaufen, deine Website ist nicht erreichbar, etc. Diese Sachen kannst du quasi dann dir in Slack reinpushen, immer dann, wenn es eben auffällt. Und dann kannst du eben auch sicher sein, dass du eben nichts verpasst, was wirklich wichtig ist.
Wie heißt das Tool? Little Warden.
Little Warden. Warden geschrieben, mit W.
Okay.
Genau.
Na, wenn du schon solche Tool nennst, dann ja, will ich sie auch
verstanden. Aber ich werde noch einen Tipp geben darf am Ende. Also, klar, gerne. Du sagtest gerade, alle Apps der Plattform. Ich habe alle Apps runtergeschmissen. aus einem ganz speziellen Grund. Es gibt einfach mal, und da bin auch ich nach wie vor machtlos gegen, wenn ich diese Apps, immer mal exemplarisch LinkedIn, das ist das einzige Netzwerk, was ich nutze, eben auf beruflichem Kontext, habe ich die App auf meinem Gerät, bin ich auch irgendwie ständig drin. Ich kriege es irgendwie nicht hin, mich dann im Griff zu haben. Ich bin trotzdem irgendwie 5-6 Mal am Tag da drin, obwohl nichts passiert ist. Eben weil da auch Nachrichten reinkommen. Also das ist eben, auch ich bin da nach wie vor nicht von befreit. Und ich habe sie mir eben gelöscht und öffne sie eben dann eben im Browser ganz normal. Und die Website ist aber sowas von unsexy, dass man es nicht so oft machen will. Mhm. Und das ist, glaube ich, auch ein guter Tipp für die, die erstmal so einen langsamen Entzug haben wollen, vielleicht von der einen oder anderen Plattform, erstmal die App einfach zu löschen und die Website, die es ja auch in der Regel als Website gibt, über den Browser zu öffnen und dann einfach das, was man wirklich da machen muss, eben über die Website zu machen, weil es gibt ja viele Sachen, die muss man machen, mal exemplarisch, du musst vielleicht irgendwie ein Status-Update pushen, aber du musst jetzt nicht irgendwelche ständigen Notifications kriegen oder irgendwelche Nachrichten lesen, die da jemand geschrieben hat, also Nachrichten als Post-Status. Und das kannst du auch in der Regel über die Website, über die mobile wunderbar machen, aber wie gesagt, die sind in der Regel sowas von unsexy, dass man es eben nicht 10-mal am Tag macht, sondern wirklich nur noch 2-mal. Also dadurch kann man halt massiv diesen Konsum auch konsumieren und ihn auf das Wichtige reduzieren. Darum geht es mir, glaube ich. Es geht nicht darum, das nicht zu nutzen, es geht mir persönlich darum, dass ich die Sachen reduziere in einem gesunden Maße.
Also nachdem der Andrea Coder ist, kann er euch sicherlich auch eine MS-DOS-Kommandozeilenebene programmieren, wo ihr dann da ein Status-Update zu Facebook oder Twitter hochladen könnt.
Ja, so weit gehe ich da nicht.
Hätte aber jetzt gepasst, André.
Ja, aber so weit gehe ich dann selber nicht. Also das passt schon. Wer es ganz extrem haben möchte, im Juli kommt das neue Lightphone 2 raus.
Jetzt hat er schon wieder einen aktuellen Bezug. Wenn diese Podcast-Folge rauskommt, ist Juli schon längst vorbei gewesen.
Das stimmt, aber dann kommt vielleicht das Neue, das wieder ein Neue raus. Aber jedenfalls, das Lightphone kann ich dann empfehlen. Dann ist das ein Telefon, mit dem kann man telefonieren. Man kann, glaube ich, an 10 Leute SMS schicken. Und man kann neuerdings sich auch die Routen und ein Wecker hat das Ding auch. Das Ganze läuft mit dem Inkjet-Display, also wie vom Kindle und hält wahrscheinlich 14 Tage der Akku, das weiß ich ehrlich gesagt nicht, wird per USB-C geladen, ist so groß wie eine Checkkarte. Also wer es ganz hart haben möchte, aber trotzdem mobil bleiben möchte, das Lightphone.
Sehr gut. Hilft. Und bis dahin habt ihr jetzt einfach eine gute Zeit und schaut nicht so viel aufs Handy. Macht's gut.
Genau. Mach's gut. Tschüss.